SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Bei mir jetzt der neue Schulleiter Michael Cordes. Hallo Michael.
Grüß dich Ben, schön dich hier zu haben.
Ja, willkommen in Sydney, würde ich mal sagen. Du bist jetzt hier seit etwas länger als einer Woche in der Schule hier in Sydney. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine ganze Menge erstmal ist, so die erste Woche hier anzukommen und sich einzugrooven. Konntest du denn trotzdem die Zeit hier in Australien wenigstens ein bisschen genießen?
Definitiv. Ich bin tatsächlich schon umgestiegen auf den mir zugetragenen australischen Lebensrhythmus. Ich stehe 5:45 auf. 6 bin ich am Strand in Newport und laufe erstmal eine Runde, genieße die Zeit mit den Leuten da und dann fange ich hier um 7:45 an und da ist man schon ganz entspannt. Und dann wird es natürlich ein langer Arbeitstag, natürlich, aber auch ein sehr spannendes Gebiet und ganz tolle Leute habe ich kennengelernt vor allen Dingen.
Du hast in Deutschland und in Uruguay als Schulleiter schon gearbeitet. Wie haben diese unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen dich als Pädagogen geprägt?
Naja, in der Anerkennung, dass die Dinge, die in Deutschland gelten, Dinge, die in den Schulen gelten, an denen ich war, im Prinzip global gelten. Wir wissen, Lernen ist individuell. Lernen ist eine Frage von Beziehung und Lernen muss eine persönliche Bedeutsamkeit für den Lerner entwickeln. Das sind drei große Erfolgskriterien, um erfolgreich Schule zu machen. Und diese Kriterien konnte ich an allen Schulen beobachten. Und dass im Prinzip Kinder auf der Welt irgendwo doch alle gleich sind und doch aber dann wieder Unterschiede bestehen in den kleinen kulturellen Nuancen, die wir durch die Gegend tragen, die dann aber uns auch besonders machen und die Situationen eben einzigartig machen, in jeder Kultur und in jedem Land. Insofern ist es ganz bereichernd. Ich war übrigens in Uruguay nur, in Anführungszeichen, Lehrer. Aber die letzten 10 Jahre in Deutschland war ich Schulleiter.
Aber so oder so sind das ja wahrscheinlich unfassbar tolle Erfahrungen jetzt auch gerade für deine Arbeit an einer wirklich so großen internationalen Schule wie der hier, wie der GIS in Sydney.
Absolut. Es ist zum einen mal die Größe der Schule, die interessant ist. Sie hat ja eine tolle Größe, die es einem trotzdem noch erlaubt, als Schulleiter auch alle Kinder zu kennen, alle Lehrer zu kennen und integrativer Bestandteil des Alltags zu sein. Je größer Systeme werden, und in Uruguay waren es zum Beispiel 1400 Schüler, da wird es dann natürlich schwer, um wirklich in den Schulalltag einzutauchen und nicht nur ein administrativer Part zu sein. Das ist mein großes Ziel, das habe ich in Deutschland genauso gelebt, werde ich hier genauso tun, integrativer Bestandteil des Schulalltags zu sein, alle Kinder zu kennen. Die Tatsache, dass wir jetzt mit geschlossener Tür sitzen, soll eine Ausnahme sein. Die Tür soll off sein und jeder, der hier in die Schule kommt, jeder in der Schule ist, soll hier reingehen können, wann immer er möchte. Ich genieße es, habe es in Deutschland genossen, habe es hier auch schon genossen, dass Schüler vorbeikommen und mir schlicht erzählen, wie ihr Tag war. Genauso wie Lehrkräfte, die eine Frage haben, Lehrer, die auch einfach nur was erzählen wollen, was teilen wollen. Das ist eine Aufgabe, die als Schulleiter sehr wichtig ist. Der Schulleiter muss ein Möglichmacher sein und muss dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler ein Angebot bekommen können zum Lernen, das genau auf sie zugeschnitten ist und wo die Passung riesig ist. Denn, ehrlich gesagt, Ben, das ist das, was guten Unterricht auszeichnet. Es ist nicht der vielleicht super Lehrer, nicht der tolle Unterrichtsinhalt, sondern es ist die Frage, passt der Unterrichtsinhalt genau zu diesen Schülern? Und daran möchte ich mich messen lassen, danach messe ich auch meine Lehrkräfte. Hast du es so gemacht, dass es zu diesen Schülern passt? Damit genau diese Dinge auftauchen, die ich vorhin schon sagte, dass Lernen individuell bleibt, dass eine Beziehung entstehen kann zwischen Lehrkraft und Schülern, zwischen Schülern untereinander und dass Lernen persönlich bedeutsam ist. Ich vermute, du kennst das aus deiner eigenen Schulzeit. Ich kenne es aus meiner Anfangszeit als Lehrer, dass ich in meinem Matheunterricht stehe und alle sind glücklich, die Kinder fanden meine Unterrichtseinheit riesig. Ich denke auch, ich bin der größte Lehrer aller Zeiten. Und nach 3 Monaten komme ich zurück in die Klasse und sage, Freunde, und daran wollen wir jetzt anknüpfen, ihr erinnert euch? Und die Schüler sagen, nee, Herr Cordes, nein, haben wir nie gemacht. 100%. Nein, guck mal hier, wenn noch. Nein, also über Multiplikation haben wir nie gesprochen, wirklich. so dieses schwarze Loch des Lernens, weißt du, das entsteht, wenn wir Unterricht einfach nur abfahren. Wenn wir es einfach nur so machen, wie es früher war, wenn wir nicht auf die Bedürfnisse eingehen, die Generationen von heute schlicht mitbringen, aufgrund der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist.
Ja, finde ich einen super wichtigen Punkt. Und dieses schwarze Loch, das kenne ich aus eigener Erfahrung, gerade im Bereich Mathe, nur zu gut. Dann an der Universität mit einem anderen Ansatz habe ich dann auf einmal für Statistik riesigen Bammel davor gehabt und gemerkt, oh, Mathe kann ich ja doch, aber mein Leben lang davor gedacht, geht gar nicht. Also insofern finde ich einen tollen Ansatz, eine tolle Idee. Ich würde was sagen, Kultur für die Schule, weil das ist ja, die Schule ist ja hier viel, viel mehr als nur eine Schule, ist ja wirklich ein integraler Bestandteil der deutschen Community. Und deine Begrüßung, finde ich, die hat ja auch schon Bände gesprochen. Das war wirklich toll. Auch die Schultüte hat dir wirklich sehr gut gestanden, Chor hat gesungen. Also ich glaube, so, das war schon eine tolle Begrüßung, oder?
Eine fantastische Begrüßung. Die Smoking Ceremony war großartig. Meine Frau meint übrigens, die weißen Punkte würden mir so gut stehen, die sollte ich vielleicht täglich auftragen.
Okay.
Meine Kinder teilen das. Ich habe das jetzt einfach mal gelassen erstmal, um zu gucken, wie sich das so sonst so entwickelt. Aber der Auftritt der Kinder, die Tatsache übrigens, Ben, dass wir 350 Kinder, es waren ja nicht alle da, weil einige ihre Examen geschrieben haben, aber ungefähr 350 Kinder da saßen und sich astrein benommen haben, was man übrigens nicht von allen Erwachsenen behaupten konnte, die außenrum standen. Wir haben diverse Menschen gesehen, die mein Klassenbuch durchaus geziert hätten, hätte ich deren Namen gehabt. Aber nun ja, die Kinder waren wirklich top in einer Atmosphäre, die vermutlich für eure Verhältnisse hier kurz vorm Erfrierungstod war.
Das stimmt, es war wirklich frostig für Sydney-Verhältnisse. Und weißt du, vielleicht färbt diese Kultur dann ja auch auf die Eltern ab. Das wäre doch klasse, von den Kindern auf die Eltern, wir werden es sehen. Ein Bereich, in dem du wirklich sehr viel Erfahrung hast, ist digitale Bildung. Damit hast du dich sehr viel beschäftigt und Schulen bei einer digitalen Transformation unterstützt. Digitalisierung der Schule, das war schon, als ich in der Schule war, ein Riesenbegriff und ein Riesenthema. Das muss irgendwie geschehen. Es scheint noch ein langer Weg zu sein. Man denke nur an die Corona-Pandemie. Dort habe ich dann auch mit Eltern und Lehrkräften in Deutschland gesprochen, die seitenweise Kram ausgedruckt haben, schlecht gescannte Blätter, und Digitalisierung war da wirklich, musste man wirklich suchen, um sie zu finden. Warum hakt es in diesem Bereich und welche Erfolgsstories hast du vielleicht erlebt, die dir Mut machen?
Es gibt diverse Erfolgsstories um die Welt herum. Ich bin in der glücklichen Lage gewesen, dass wir bereits 2014 begonnen haben, unsere Schule damals zu digitalisieren, sodass wir in so einen Hoch gekommen sind, auch in der Corona-Pandemie. Man muss tatsächlich sagen, an meiner alten Schule gab es keine bessere Zeit aus akademischer Sicht als die Corona-Pandemie. Wir haben keinen einzigen Schüler verloren in schlechte Leistungen, wie wir sonst regelmäßig tun, in Präsenz. Wir haben große Einbußen gehabt im sozialen Bereich, gar keine Frage. Akademisch betrachtet war die Digitalisierung an der Schule, an der ich vorher gearbeitet habe, die beste Zeit, die wir je hatten. Woran lag's? Wir haben mit der Digitalisierung ein Thema am Wickel, wo eine Art Pseudokompetenz durch die Gesellschaft läuft. So ziemlich jeder Erwachsene ist der Meinung, kann mit dem Handy ganz vernünftig umgehen. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, 99 von 100 haben Unrecht. Ich kenne wenig Erwachsene, die eine ordentliche Google-Suche machen können, geschweige denn mit den Informationen, die daraus entstehen, wirklich verantwortungsvoll umgehen können und in der Tiefe wissen, was das bedeutet. Gleichzeitig verlangen wir es unseren Kindern ab, weil wir ihnen die Devices sehr früh zur Verfügung stellen. Das führt zu einem Bildungsauftrag. Und diesen Bildungsauftrag müssen wir natürlich annehmen. Allerdings gilt es für die Lehrer natürlich genauso wie für die Kinder. Wir müssen uns dort erstmal fortbilden können. Wir müssen überhaupt in der Lage sein, zu erlernen, wie wir pädagogisch damit umgehen. Und meine Erfahrung an den meisten Schulen, die mit diesem Thema Probleme haben, ist, dass man schlicht die Geräte so nutzt, wie du und ich sie nutzen würden, wenn wir sie zu Hause in der Hand haben. Und davon müssen wir in Schulen natürlich weit entfernt sein. Der gute digitale Umgang mit Geräten an Schulen hat wenig mit Schreiben von Texten zu tun oder mit Informationsbeschaffung. Sondern da gibt es ganz andere Skills. Wenn wir darüber nachdenken, gerade bei den Kleinsten, zu sagen, wie lerne ich lesen und schreiben, ist ein extrem langweiliger Prozess, wenn man es ehrlich sieht. Also jeder von uns findet Lesen und Schreiben super, aber wenn du mal zurückgehst, die Kinder, die in die erste Klasse kommen oder hier in den Kindergarten, die haben total Bock, Lesen und Schreiben zu lernen. Würdest du denen erzählen, dass es 4 Jahre dauert, bis sie halbwegs vernünftig die erste Seite von Harry Potter lesen können, würden die vermutlich sagen, du, dann alles gibt es. Und so ist es ja. Die beschäftigen sich 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden jeden Tag damit, lesen und schreiben zu lernen. Und der Erfolg stellt sich nach Jahren erst ein. Kein Erwachsener würde diesen Prozess mitmachen, wenn man es ihm vorher sagen würde. Insofern geht es in Schule immer auch darum, zu sagen, das Ganze zu einem ganzheitlichen Erlebnis zu machen. Und dazu kann Digitalität beitragen, weil es eben ein Medium ist, das in der Gesellschaft omnipräsent ist, das in der Gesellschaft schwierig genutzt wird. Wir haben ja die großen Tendenzen der Individualisierung, der Vereinsamung von Menschen in der digitalen Welt. Und aber eben auch ein Medium, das uns Möglichkeiten gibt, die wir vorher nicht hatten in Schule. Sehr individualisierte Arbeitsaufträge sind möglich. Es ist ein Pseudo-Feedback möglich, wenn wir in einem Lernprogramm arbeiten, das dem Kind nach erfüllter Aufgabe sagt, das hast du toll gemacht, dann freut sich das Kind darüber, weil es ja nicht abstrahiert, dass es ein programmierter Logarithmus ist, der kommt, egal was du gemacht hast. Und es ist, aber das Kind kriegt eine direkte Rückmeldung. Und wir wissen, jeder von uns lernt und arbeitet, weil er Lob möchte. Mein Lob, dein Lob, unser Lob kommt häufig übers Geld. Das akzeptieren wir dann als Gehalt. Nichtsdestotrotz, wenn wir auch in unseren Jobs niemals jemanden finden, der das so toll gemacht, dann werden wir irgendwann auch frustriert und ziehen uns aus dem Job zurück. Und Kinder bekommen ja nun kein Geld für das, was sie tun. Also brauchen sie, arbeiten sie für Lob, für Anerkennung, für Dinge, die wir nicht bieten können. Wenn wir 25 Kinder in einer Klasse haben, kann ich nicht jedes Kind jede Stunde 5 Minuten lang loben. Das wird einfach nicht funktionieren, da langt die Zeit schlicht nicht. Und unter diesen Aspekten haben wir digitale Geräte, die helfen können. Unter dem Aspekt des Sprachenlernens an einer Schule, die Bilingualität als einen ihrer großen Alleinstellungsmerkmale hat, ist natürlich das Sprachenlernen ein Riesenthema. Und wir alle wissen, die wir im Ausland leben, Sprachenlernen kann man nur, indem man sie praktiziert. Es ist alles super, wenn du jemanden hast, der mit Weisheit um sich wirft und dir die Grammatik in Gänze erklären kann, hilft nicht, wenn du zum Bäcker gehst. Da musst du es am Ende sprechen. Und das können wir auch nur schwierig in Schulen realisieren, weil ja wieder 25 Kinder auf eine Lehrperson treffen. Und ich vermute auch, du erinnerst dich an so Situationen, wo man früher in Deutsch im Sprachenfach dann irgendwas vorlesen musste. Horror, wenn du nicht gut warst im Vorlesen und du musst warten, bis du dran bist an der Reihe. Für alle anderen ist es sowieso kurz vor Todesstrafe, den zuhören zu müssen, ist unglaublich langweilig. Also eine Stunde, die nie was bringt. Wenn wir uns digitale Endgeräte nehmen, die dann Sachen aufzeichnen können, dann können Kinder vorlesen, alle gleichzeitig mehr oder weniger, auf ihr digitales Endgerät, können es dem Lehrer übergeben, diese Datei, und nehmen auf jeden Fall mit, mein Lehrer hört sich's an und ich werde gehört. Und ich kann im Sprachenlernen ganz schnell Erfolge feiern, die ich so nicht im Unterricht feiern kann. Da sind digitale Endgeräte eine tolle Sache. Bedauerlicherweise erlebe ich viel rund um die Welt. Ich habe in quasi ganz Europa Schulen beraten in den letzten 10 Jahren. Und die Schulen, die erfolgreich sind, nutzen digitale Geräte in innovativer Art und Weise. Schulen, die die Geräte nur das nutzen, um zu sagen, da lesen wir jetzt mal ein Buch da drauf, weil wir haben halt das Gerät und lass uns mal abscannen, dann haben wir halt ein Buch da drauf. Oder schreibe deine Zusammenfassung im 10-Finger-System und wir haben noch ein 10-Finger-System-Lernprogramm. Die werden scheitern in der Nutzung digitaler Endgeräte. Und da fehlt uns, was ist das Problem? Es fehlt uns natürlich die Fortbildung, es fehlt uns überhaupt pädagogische Grundlagenliteratur, die uns hilft, daran zu kommen, an solche Geschichten.
Digitalisierung, du hast es schon angesprochen, auch diese Lernprogramme, da musste ich auch wirklich schmunzeln, was da möglich ist. Also Gamification von Lernen ist ja wirklich auch toll. Man denkt an so diverse Sprachplattformen, auch für Erwachsene, wo es dann wirklich Spaß macht, Französisch zu lernen oder wieder aufzubessern. Und diese Belohnung, da musste ich denken an die Stempel, die es früher gab in der Grundschule. Also ich habe diese Stempel, die waren ja wirklich wie Geld, wie Gold. Man war so stolz, wenn die Lehrerin einem den besonderen Stempel gegeben hat für die tollen Hausarbeiten und fürs Besondere machen. Also diese Feedback-Kultur, die da vorhanden sein muss, hast du ja auch angesprochen, bei uns Erwachsenen im Job auch, ist natürlich unfassbar wichtig. Und auch ja, Mathe lernen, Sprachen lernen in allen Bereichen, das richtig zu nutzen. Also da bin ich wirklich gespannt, was hier noch so an der Schule, was du hier für Ideen hier einführen wirst. Ich meine, hier funktioniert das natürlich auch schon sehr, sehr gut in vielen Bereichen, aber du hast bestimmt auch noch tolle Ideen und da werden wir vielleicht nochmal ein andermal drüber sprechen. Ich wollte nochmal auf dich persönlich zurückkommen und zwar deine anderen persönlichen Interessen, zum Beispiel Dirigieren von Chören und Orchestern, inwiefern wirst du das in deine Rolle als Schulleiter einfließen lassen?
Ich habe eine Sache noch nicht erwähnt bei der Begrüßungszeremonie. Da, zack, hattest du mir das Mikro weggenommen, Ben, da war ich schon weit.
Entschuldigung, jetzt wieder.
Ja, so ist es. Denn das Bemerkenswerteste an der Begrüßungszeremonie war der Staff Choir. Denn der Staff hat ja am Ende ein Lied gesungen. Erfreulicherweise unter meinem Dirigat, das haben sie auch hervorragend gemacht. Aber bemerkenswert daran ist, dieses Lied hatten wir erst erarbeitet am Staff Development Day am Montag, 5 Tage davor. Und es braucht mehr als nur Mut, um sich als ein Staff einer Schule vor die gesamte Schulgemeinschaft, vor den Vertreter des Generalkonsuls, vor den Board, vor Eltern zu stellen und sagen, wir singen das trotzdem. Das hat mich sehr berührt. Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis des Kollegiums, dass sie das gemacht haben. Und insofern ist es natürlich ein Thema, wo Musik, Kunst und Sport sind Dinge, die uns als Menschen helfen, mal andere Sachen zu tun, als dieses hochkognitiv Belastete, womit wir unser Geld verdienen, überall eigentlich, und was wir in Schule tun. Wenn du dir Schule anguckst, macht es ja einen Eindruck, als wäre die Krönung der Schöpfung der Universitätsprofessor, der seinen Körper nur noch dafür benutzt, um ihn zum nächsten Meeting zu bringen. Aber davon sind wir ja weit entfernt. Das ausgeglichene Menschen, die Ausgeglichenheit der beiden Gehirnhälften, der Notwendigkeit der seelischen Balance, der Resilienz, ist ja hoch anerkannt. Und wenn du einen wirklich sicheren Job suchst, werd Psychologe, das wird immer mehr. Und immer mehr Therapieformen sind ja auch notwendig, das ist ja auch in den Statistiken. Und die Musik zum Beispiel leistet da einen riesigen Beitrag. Es gibt ehrlicherweise kaum eine andere Aktivität, an der du teilnehmen kannst, außer Chor singen, wo du wirklich keine Ahnung haben kannst und trotzdem erfolgreich bist. Wenn wir wissen, haben wir einen Chor von 30 Leuten, Staff Choir ist ein super Beispiel, Chor von 40 Leuten, von denen mindestens 6 nicht im Ansatz richtig singen. Nicht eine Note, nicht zum richtigen Zeitpunkt, nicht mit dem richtigen Text. Wirklich komplett falsch. Halt den Mikrofon die Nase und du denkst, welches Lied mag es wohl sein? Und trotzdem erleben diese Menschen Erfolg, weil sie in der Gruppe performen und die Gruppe hört sich gut an. Auch dieser Mensch hört das Lied gut. Jeder Mensch kann singen lernen, aber vielleicht kann er es nicht von Anfang an, zumindest ist das nicht schlimm. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, wo du etwas wirklich absolut nicht können kannst und trotzdem extrem erfolgreich sein kannst. Fußball ist ein Beispiel, wo man sagen könnte, na geht doch auch. Aber wenn du nicht kicken kannst und gehst zum Fußballkicken, dann dauert das keine 5 Minuten, bis du den Ball nicht mehr bekommst. Du darfst zwar noch dabei sein, aber du wirst den Ball nicht mehr berühren. Und diese Möglichkeit, Erfolg zu haben, ohne leisten zu müssen, ist etwas Einmaliges in der Gesellschaft. Gleichzeitig wissen wir, dass der Gesang etwas ist, was Menschen unglaublich entspannt, was sie in ihre Ruhe zurückbringt, was Freude bereitet. Ich habe es in meinen diversen Chören, von professionellen Chören, in Südamerika einen professionellen Chor gehabt, der durch die Lande getourt ist, in den größten Theatern Musik gemacht hat, bis hin zu Kinderchören, große Männerchöre, wo die Leute kommen und sagen, oh, ich hätte eigentlich keine Lust, heute zu kommen zur Probe, aber jetzt geht es mir so gut. Und das ist etwas, was besonders ist an der Musik. Insofern mag ich Musik sehr. Ich glaube, es ist ein großartiges Mittel. Ich habe allerdings meiner Familie versprochen, nicht direkt nach Ankunft wieder zwischen 3 und 10 Ensembles zu leiten. Insofern werde ich definitiv in diesem Kalenderjahr, außer so kleinen Projektsachen wie mit dem Staff, keine musikalischen Aktivitäten angehen.
Ich merke schon, dieser Umzug nach Sydney, der kam mit bestimmten Auflagen aus deiner Familie. Deine Familie scheint sehr, sehr abenteuerlustig zu sein. Ihr wart 700 Kilometer wandern in Norwegen, das fand ich total spannend, habt euch da eine Auszeit genommen. Ihr wart in Costa Rica mit der ganzen Familie, um sich dann auch mal da diese wirklich unfassbare Biodiversität anzuschauen und zu erleben. Wie haben diese Erlebnisse deine Sicht auf Bildung und den Wert von Erfahrung außerhalb des Klassenzimmers beeinflusst?
Massiv, muss man ehrlicherweise sagen. Denn mir war vorher klar schon, das habe ich auch als Schulleiter immer so gelebt, wenn solche Erfahrungen für Kinder möglich sind, dann muss man sie möglich machen. Kein Mathematikunterricht der Welt kann so wertvoll sein wie eine solche Erfahrung zum Beispiel. Mit meinen eigenen Kindern, die durchschnittlich gut waren am Gymnasium vor diesem Sabbatjahr, durfte man feststellen, ich habe ihnen gesagt, alle 6 Wochen bin ich euer Lehrer, denn ansonsten habe ich Urlaub. Also nerv mich nicht jeden Tag mit irgendwelchem Schulkram. Aber du musst entscheiden, ob du die Klasse wiederholen möchtest, wenn wir wiederkommen, oder ob du weitergehen möchtest mit deinen Freunden. Natürlich wollten sie weitergehen. Also haben wir uns ein großes Kompetenzraster gemacht, was ist gefordert in den jeweiligen Klassenstufen, das waren die Klassenstufen 6 und 8. Und die Kinder haben dann mit mir gemeinsam alle 6 Wochen rausgesucht, worauf wollen sie sich konzentrieren während der nächsten 6 Wochen. Und dann haben sie eigenverantwortlich gearbeitet an Projekten. Bei der Wanderung zum Beispiel hat mein kleiner Sohn Ture gesagt, okay, ich muss an meinen Deutschkenntnissen arbeiten, ich bin in Deutsch nicht so gut, ich muss da was tun. Ich sage, gut, du schreibst ein Tagebuch über unsere Wanderung. Hat jeden Tag mit einem Mikrofon, Handy, aufgenommen, wie er sich fühlt, wie die Etappe war, was so lief. Und das dann danach fast 3 Monate lang transkribiert in ein Buch. Das er in einen Verleger gebracht hat tatsächlich, den er in Costa Rica beim Surfen kennengelernt hat. Aber gut. Und so sind wir über Projekte gegangen. Die Kinder haben Bücher gelesen in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel über die Sklaverei in den USA, im Süden der USA, während wir durch die Staaten gefahren sind und konnten sofort Belege herstellen. Mit dem Resultat, dass sie wiederkamen, die Klasse übersprungen haben und signifikant besser waren im ersten Zeugnis der eigentlich übersprungenen Klasse als vorher. Im Durchschnitt eine ganze Note besser. Das ist ein höchst bedauerliches Urteil für unser Bildungssystem. Wenn man sagen kann, man muss sagen, im Schnitt haben die 4-5 Stunden Schule gemacht die Woche. Ansonsten waren sie ja unterwegs mit uns. Und wenn man das behaupten kann, dass das funktioniert, dann ist das kein gutes Ergebnis für unser Schulsystem und auch nicht für das Gymnasium, in dem meine Kinder waren. Insofern hat es meinen Blick deutlich gewandelt, natürlich, oder angepasst, bestärkt, in der Tatsache zu sagen, Kinder heutzutage sind anders als noch vor 20 Jahren, als vor 50 Jahren oder gar vor 100 Jahren. Das war auch damals immer schon so. Die Tatsache aber, dass sich Schule an Kinder anpassen muss und nicht Kinder an Schule, hat sich nicht geändert. Wir erleben diesen Wandel meiner Meinung nach schneller als in den vergangenen Dekaden. Die Anpassungen sind größer. Kinder kommen mit anderen Voraussetzungen, anders, nicht schlechter, einfach andere Voraussetzungen in unsere Bildungsinstitutionen. Und es ist unser klarer Auftrag, unsere Bildung anzupassen. Denn die Frage ist ja nicht, dass der Schüler verstehen muss, was der Lehrer sagt, sondern der Lehrer muss die Dinge so erklären, dass der Schüler sie versteht. Das wiederum ist ein dickes Brett zu bohren manchmal in unseren Lehrerkollegien. Und umso mehr freut es mich eben, dass es so ein tolles Kollegium hier ist, die so hoch engagiert sind, dass auch das, was ich in der Woche schon gesehen habe, über den Admin-Stuff bis hin zum lehrenden Personal hier, sind alle, ich würde fast sagen ohne Ausnahme, Menschen, die aus Berufung ihrem Job nachgehen, die große Freude daran haben, mit Kindern zu arbeiten und die genau dieses Ziel verfolgen. Und was werde ich mitbringen? Ich sehe mich tatsächlich als Möglichmacher. Ich möchte den Lehrkräften hier die Arbeit so gut erleichtern, wie es geht, sie zu unterstützen, wo es geht, sie zu innovativen, kreativen Lösungen inspirieren, möchte ihnen die Möglichkeit geben, genau das zu tun, was ich gerne möchte, nämlich die Bildung so anzupassen, dass sie genau auf diese Kinder passt und diese Kinder dann ja aufblühen, diese Kinder hier zur Schule kommen und am Freitag sagen, oh was, Freitag, oh Mann, morgen kommt so ein scheiß Hauptsache, jetzt ist Samstag, Mist, nur 2 Tage warten, bis wir zur Schule dürfen. Das muss das Ziel sein. Ich weiß, das ist ein hehres Ziel. War gerade in der 9. Klasse. Das wird hart, bis die da hinkommen. Aber nun ja, vielleicht finden wir auch bei denen noch den Schalter, den wir umlegen können, dass sie sagen, hey, Schule ist schon irgendwie cool.
Letzte Frage. Es steht ja das Highlight des Jahres bevor für die German International School hier in Sydney. Am 23. und 24. August findet der unfassbar beliebte jährliche Weihnachtsmarkt statt. Besseren Einstand gibt es ja nicht. Du bist kaum hier und dann kannst du gleich bei diesem Event mit dabei sein und das Ganze verantworten. Worauf freust du dich am meisten und hast du schon viele Geschichten gehört von diesem Weihnachtsmarkt?
Naja, zuerst kann ich dir natürlich sagen, als alter Schleswig-Holsteiner bin ich bei 19 Grad und Sonne natürlich mega in Weihnachtsstimmung. Ja? Also,
abends wird es kälter, komm schon.
Ja, in Schleswig-Holstein im Sommer auch. Also es ist grob dasselbe Wetter, das ich verlassen habe im Juli, mit dem Unterschied, dass es hier weniger regnet im Moment. Aber gut, ich habe schon die eine oder andere Geschichte gehört. Ich bin sehr gespannt, weil ich ja gehört habe, dass dieser ganze Campus weihnachtlich belebt wird. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich werde am Wochenende meine Glühwein-Ausschank-Lizenz machen, weil ich natürlich unbedingt am Glühweinstand auch stehen will. Denn ich habe gehört, das ist der Spot für die besten Gespräche schlechthin. Ja. Werde auch natürlich Musik machen, selbstverständlich. Also du wirst mich am Klavier finden mit dem einen oder anderen Weihnachtssong, damit das Ganze hier den entsprechenden Touch noch bekommt. Von ein bisschen Live-Music. Ich bin total gespannt, ich freue mich total drauf. Das ist großartig. Man muss aber auch sagen, was auch hier wieder, was für eine Dedication man hier in den Verantwortlichen findet, ist wirklich bemerkenswert. Also was da investiert wird an auch extra Arbeit, die man vermutlich am Ende auf dem Weihnachtsmarkt gar nicht sieht. Also man muss die Hände wirklich doll zusammenklatschen, tue ich nicht, damit dein Mikrofon das auch raushält. Aber großen Applaus für die Organisation hier. Das ist wirklich in hohem Maße bemerkenswert. Und ich hörte von fast 8000 Leuten, die kommen. Ich bin total gespannt. Insofern habe ich von dem Ansatz Abstand genommen, jedem die Hand zu schütteln, der hier reinläuft. Das mache ich dann doch nicht. Also ich freue mich selber auf, ich trinke keinen Glühwein selber, aber auf die Bratwurst freue ich mich natürlich und auf all das, was so drumherum passiert, auf die Aufführung. Ich war begeistert von der GIS Band. Der GIS Chor hat tolle Sachen gemacht. Witzigerweise habe ich als Begrüßungssong genau den Song bekommen, den ich keine 2 Wochen vorher an meiner alten Schule gemacht habe. Und dabei ist er überhaupt nicht so bekannt. Ich dachte, das kennt ihn keiner außerhalb von Travemünde. Aber nun ja, also ich bin voller Vorfreude. Und wie gesagt, das wird bestimmt ein Riesen-Event.
Und ich sag dir als Hamburger Jung, nach ein paar Jahren hier in Sydney wirst du auch in Ugg Boots Punsch trinken, bei 18 Grad stehen und sagen, es ist Weihnachten.
Ja, dann halten wir es dann doch mal mit den alten Hamburgern und sagen, jo, da wart schon eins wieder gold. Und ich danke dir fein und wünsche dir alles das Beste.
Ja, da nicht für.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.